comes Roger Goodell.
Janet, that was disgusting.
Colin Kaepernick refusing to stand.
Greatest comeback in Super Bowl history.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Andreas. Moin, Andreas.
Moin, Kutsche.
Andreas Heddergott ist heute dabei und zwar aus Gründen. Wir wollen wieder mal einen Themenwunsch von euch erfüllen. Uns hat eine Mail von Holger erreicht und Holger hat geschrieben, man sieht die Footballspieler mit unterschiedlichsten Ausrüstungsgegenständen, deren Namen ich zum Teil gar nicht weiß. Manche tragen an einem Arm einen Armschoner, der aber nicht bis zur Schulter reicht. Andere tragen so eine Art Gummibänder um ihre Muskeln am Arm. Andere machen das nicht. Der Rückenpanzer hat bei manchen Spielern so eine Art Verlängerung über die Lendenwirbelsäule hinweg in Richtung Steißbein, andere nicht und so weiter. Ich finde es interessant zu erfahren, was es da so alles gibt und warum die Spieler das tragen, vor allem warum bzw. aus welchem Grund nicht alle Spieler das jeweilige Equipment benutzen. Die NFL, der NFL-Start steht kurz vor der Tür. Es dauert zum Glück nur noch ein paar Wochen. Und deswegen finde ich dieses Thema super. Danke, Holger, an dieser Stelle für deinen Themenvorschlag. Und es gibt niemand besseren als Andreas Heddergott, um mit mir diese Folge aufzunehmen, weil du, Andreas, kommst aus diesem Bereich, bist lange Equipment-Manager. Erzähl doch einmal kurz dein Background, wie es zu der Faszination Football-Ausrüstung bei dir kam, bitte.
Ja, erstmal vielen Dank für die Blumen, no pressure. Andreas Heddergott, 56 Jahre alt, selber gespielt bis 97, denn ja, auf der Tribüne gesessen, das war so gar nicht mein Thema. Und dann wirklich ins Equipment, damals bei den Hamburg Blue Devils in der German Football League reingerutscht und darüber dann im Laufe der Jahre auch in der Nationalmannschaft, Junioren, Herren, Junioren-Nationalmannschaft in Canton, Ohio mit unter anderem Björn Werner, als sie noch jung und ganz dynamisch waren. Und durch Zufall dann auch in Missouri vor 16 Jahren gelandet. Und da bin ich seitdem in der Saison immer mal für ein paar Wochen Gast und arbeite denn da im Equipment-Team mit. Hab das zwischenzeitlich auch beruflich gemacht. Und mit Schwerpunkt College ist das so, ja, mein Steckenpferd. Mach da selber auch ein bisschen was in Sachen Podcast. Denn wenn ich so ein Spiel gucke, ich gucke auf Klamotte. Also genau das, was du gerade gesagt hast. Da so ein bisschen ein anderer Blickwinkel. Und insofern finde ich die Frage oder das Thema auch genau passend. Denn das ist sehr verwirrend. Auf der anderen Seite soll man gar nicht glauben, was da alles von Seiten der NFL aber wirklich auf den I-Punkt geregelt ist.
Wir haben uns vorgenommen, gleich mit euch zusammen von oben nach unten die Ausrüstung mal durchzugehen. Also angefangen beim Helm, über Schulterpads und so weiter. Du hattest eben Missouri gesagt, Andreas, das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu wissen. Missouri, da geht es ums College, um die Tigers. Da bist du
ja, genau, ein großer Fan. Ja, genau, das ist ein College in der mittlerweile SEC. Und es ist schwer. Missouri ist jetzt nicht das ganz dicke Brett, also die spielt nicht regelmäßig um die Meisterschaft mit. Aber innerhalb der SEC oder innerhalb des College Football ist diese Conference unter den Top 3, auch was finanzielle Möglichkeiten anbelangt. Und ich habe zwar nicht viel Ahnung vom Fußball, aber ich vergleiche das immer vom Aufwand. Auch weil es bei Auswärtsspielen mit Charterflügen, dit und dat. Also so stelle ich mir Champions League für die Top 5 vor. Eine unglaubliche Materialschlacht. Aber auch wieder ganz anders als in der NFL, weil nicht ganz so viel reglementiert oder anders reglementiert. Aber trotzdem, in Anführungsstrichen, ein Helm ist ein Helm.
Genau, es gibt sehr viele Regeln, Vorschriften, was man beachten muss. Wir bleiben gleich in der Folge dieses Gesprächs in der NFL. Aber einmal abschließend, du fliegst ja auch rüber nach Missouri Ende August. Sag doch wann und mach doch einmal Werbung auch für deinen Podcast, weil dann kann man, wen es interessiert, diejenigen kannst du mitnehmen und dann auch aus erster Hand mit deinen Eindrücken aus dem Equipment Room der Missouri Tigers versorgen.
Vielen Dank. Ja, ich fliege tatsächlich im August wieder rüber. Ich war jetzt im März zum Frühjahrstraining, zum sogenannten Spring Bowl drüben und habe jetzt nochmal wieder eine Einladung gekriegt und bin dann da wirklich viereinhalb Wochen lang Teil des Equipment-Teams und das ist auch so ein bisschen mein Ansatz, Schwerpunkt College, Ausrüstung in dem Podcast Wash Like a Champion Today, ebenso wie Boulevard auf Spotify, auf Apple, also auf den üblichen Plattformen. Und wenn ich in Missouri bin, dann mache ich auch immer ein sogenanntes Reisetagebuch, nicht nur in Wort, sondern auch so ein bisschen in Bild, um die Leute einfach mal so ein bisschen mitzunehmen. Also das kennt man teilweise ja aus YouTube, so ein Blick hinter die Kulissen.
Und das machst du auf Instagram?
Ich mache es auf Instagram und mein Podcast mache ich über Anchor, sprich, der wird dann hochgeladen auf die Plattform von Apple, von Deezer, von Spotify und so weiter.
Sag noch einmal den Namen, damit die Leute
sich das jetzt auch... Entschuldige. Wash Like a Champion Today. Ist gut. Angelehnt an das Schild, das im Notre Dame, auch wieder College, Lockerroom hängt, bevor die auf den Platz gehen. Da hängt ein Schild Play Like a Champion Today. Und da man als Zeugwart, wenn du so willst, Equipment Manager ja nicht spielt, wir müssen uns um die Wäsche kümmern. Also, Wash Like a Champion Today.
Sehr gut. Also, absolute Folgeempfehlung. Wenn es euch interessiert, ihr noch tiefer in dieses Thema einsteigen wollt, dann folgt Andreas ab sofort. Wir haben es gesagt, Andreas, wir fangen mal oben an beim Helm. Die Evolution des Helmes, wir wissen es alle, ist groß. Also früher wurde da mit Leder und so weiter gespielt. Darauf wollen wir jetzt aber gar nicht eingehen, sondern wir wollen uns auf den Status quo einschießen. Erklär doch mal, was muss aktuell der NFL-Helm alles haben, damit er in den Regularien auch anerkannt wird? Wir erinnern uns, einen kleinen Zwischenschwenk an Antonio Brown, das ist jetzt schon ein bisschen her, 1-2 Jahre, da war er bei den Raiders, da gab es Ärger um seinen Helm, weil er unbedingt mit seinem alten Helm spielen wollte. Es gibt, glaube ich, auch einen früheren Quarterback, ich weiß nicht mehr genau, ob es Peyton Manning oder Tony Romo war, der auch mit so einem Uralt-Helm gespielt hat, also... Worauf kommst du an? Was müssen alle Helme haben?
Erstaunlicherweise, ich sagte das eingangs, ist ja in der NFL wirklich sehr viel geregelt. Beim Helm, was die speziellen Regeln anbelangt, sind sie relativ schmal. Der muss durch eine Kommission zugelassen sein. Dann, ihr erinnert das vielleicht von alten Bildern, es gab früher mal Helme, da hatten die wirklich nur so eine Querstrebe als Face Mask. Das ist inzwischen auch nicht mehr erlaubt. Du brauchst also eine regelrechte Face Mask. Da muss der Helm einen Kinnriemen haben. Und das war es an spezifischen Regeln schon. Aber wie du schon ganz richtig gesagt hast, der Weg, der Helme, der hat einen langen Weg hinter sich. Das fing an mit Plastik. Und inzwischen gibt es da verschiedene Geschichten, weil man eben auch, Stichwort der Film, Erschütternde Wahrheit mit Will Smith, den kann man sich zu dem Thema mal ansehen. Auch die Gefahren, die man trotz eines solchen Helmes ja erleidet. Also ein Motorradfahrer muss nach jedem Sturz den Helm austauschen. Das ist hier natürlich nicht der Fall, da würden die ja nach jedem Drive den Helm wechseln müssen. Deswegen arbeiten die jetzt immer mehr daran, ich sag mal, die Gefahr der Gehirnerschütterung aufnehmen zu können. Und dazu arbeiten die teils mit beweglichen Teilen. Ihr habt das vielleicht mal im Fernsehen gesehen, es gibt dann so einen Helm, der hat vorne wie so eine Klappe. Ich nenne das immer das Handschuhfach, was aber Blödsinn ist, weil das Ding ist nicht beweglich. Aber durch dieses bewegliche Teil soll dann eben der Kontakt, der Impact aufgenommen und über den Helm verteilt werden. Andere Helme arbeiten in der Mitte, und das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, das nennen die wirklich so tektonische Platten. Das ist in der Mitte des Oberhelms, sind das so mehrere einzelne Rechtecke, Quadrate. Im Prinzip ein 3D in alle vier Richtungen beweglicher und auch nach oben und unten beweglicher Schutz, der eben genau das Gleiche tun soll, aber anders als der eben beschriebene Helm, das eben von allen Richtungen macht. Und dann gibt es seit wenigen Jahren einen ganz neuen Helm, der arbeitet wie eine Stoßstange. Der hat eine äußere Schale, die sich verformt. Den habt ihr im Fernsehen vielleicht mal insofern gesehen, als dass er größer aussieht als andere Helme. Zum Beispiel Patrick Mahomes, der Quarterback der Chiefs, der spielt mit so einem Helm. Und aufgrund dieser Geschichte, dass dein Helm eben nicht vor allem schützt, ist da in den letzten Jahren technisch sehr viel passiert. Es gibt da auch immer von der NFL in Verbindung mit Virginia Tech so ein Ranking. Und welcher Helm kann was, welcher Helm kann nix. Und die NFL hat inzwischen auch einige alte Modelle regelrecht aus dem Verkehr gezogen. Und das, was du eben ansprachst, Footballer sind abergläubisch und Gewohnheitstiere. Also Leuten wie Drew Brees oder gerade Tom Brady für die war das ein großer Schritt, sich von ihrem alten Helm zu lösen. Dazu eine Anekdote aus Missouri. Da haben wir das vor Jahren gehabt, da sollten wir im Lager alte Helme raussuchen, also ein altes Helmmodell. Und ich habe gedacht, naja, die sind irgendwo fürs Regal oder sowas. Die haben wir wirklich nach New York zur NFL geschickt. Die wurden dann nochmal komplett aufgearbeitet etc. pp., damit die dann da nochmal von den einigen wenigen, die sich von ihrem alten Helm nicht trennen wollten, verwendet wurden. Aber das Thema ist inzwischen durch. Es gibt festgelegt genau, welche Helme eingesetzt werden dürfen und welche nicht. Und die drei von mir genannten Modelle sind eigentlich das, was man in der Regel sieht.
Der bekannteste Helm, die bekannteste Helmmarke, so rum, die mir jetzt einfallen würde, ist Riddell.
Ja,
sind
genau.
Sind das denn das alles Riddells? Also hat die NFL da einen Deal mit diesem Ausrüster oder darf man sich aussuchen, mit welcher Helmfirma man spielt?
Die hatten tatsächlich bis, ich meine 2014, hatten sie einen Deal mit Riddell. Inzwischen aufgrund der Geschichte auch wieder amerikanisches Rechtssystem, weil viele gesagt haben, ja, das ist der Helm, der ist von euch empfohlen. Nein, das ist der Helm, den wir euch zur Verfügung stellen. Das heißt nicht, dass du, was weiß ich, damit aus dem dritten Stock springen kannst und dir passiert nichts. Ihr kennt das, guckt euch eine amerikanische Leiter an, guckt euch einen Kaffee an, den ihr in Amerika kauft. Da steht drauf, ja, Vorsicht, ist heiß beim Trinken. Ja, was für eine Überraschung. Das ist bei diesen Helmen eben ganz genauso. Und deswegen haben die inzwischen die freie Helmwahl. Denn das macht insofern auch Sinn, jeder hat eine andere Kopfform. Also ich habe überhaupt keine Haare mehr auf dem Kopf. Sieht aus wie ein Fußball. Der nächste hat ein schmales Gesicht, lange Haare. Und diese Helme arbeiten in der Regel mit Luftkammern oder mit verschiedenen dicken Polstern. Denn die kommen nur in den Größen Medium, Large und X-Large. Und alles andere, individuelle Kopfform, wird durch diese Luftkammern, die dann aufgepumpt werden, wenn man den Helm auf hat, angepasst. Und insofern gibt es ja die drei, vier Marken, die man immer sieht. Das ist Riddell, das ist Schutt, das ist dieser Weisses, der mit der Stoßstange in Anführungsstrichen. Und dann gibt es noch eine Marke, Gesennis, die hat eine ganz eigene Funktion. Unten am Helm ist ja, das sieht man am Kinn, dieser sogenannte Kinnriemen. Und bei diesem Gesennis-Helm, wenn man den Kinnriemen festzieht, der ist mit dem Innenleben, mit den inneren Polstern verbunden. Das legt sich dann um den Kopf, ich sag mal, als wenn man eine Wollmütze im Winter auf hat und unten an den Bommeln zieht, dann rutscht die auch weiter und passender über den Kopf. Und so funktioniert dieser Helm. Den sieht man in der NFL aber weniger. Man sieht in erster Linie die ersten drei genannten. Und da hat man freie Wahl. Das wird auch durchs Team gestellt. Wo ich mir nicht sicher bin, muss ich gestehen, ich habe da gestern Abend einen Freund angemorst, der war 10 Jahre lang Equipment Manager bei den Cowboys, aber ich habe leider keine Antwort bekommen. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob die Spieler den Helm selber zahlen, was ja vielleicht auch wieder was mit Haftungsgründen zu tun hat, oder, aber auf jeden Fall haben sie inzwischen freie Helmwahl.
Und welcher angesprochene Quarterback war das, der auch darauf pochte, immer noch seinen alten Helm zu haben? Es war doch Peyton Manning oder Tony Romo oder war es Tom Brady?
Also ich muss gestehen, ich weiß prominent von Brees und von Brady. Und von Brees gibt es auch eine Geschichte, dass er mit dem neuen Helm, das hat er vor Jahren schon mal probiert, ins Huddle kam und einer seiner Wide Receiver hat gesagt, Alter, siehst du scheiße aus? Und da hat er gesagt, ja, nee, das geht ja gar nicht. Und wir reden hier von dem Helm, das ist neben dem Schulterpad ja so ungefähr das wichtigste Ausrüstungsstück. So hat sich ja überhaupt der Football-Helm überhaupt in den Football in Anführungsstrichen vorgestellt, weil damals, als die in 1890 anfingen und noch komplett ohne spielten, da waren eben Gehirnerschütterungen, Gesichtsbrüche und was weiß ich nicht was das Thema. Und so sind die dann eigentlich über den von dir angesprochenen Lederhelm bei einem regelrechten Helm gelandet. Und insofern, aber Optik ist natürlich look good, feel good, play good, ist immer ein ganz wichtiges Thema.
Okay, wir schließen den Helm ab, Andreas, wandern ein bisschen weiter runter und kommen, sagen wir mal, ganz allgemein zum Oberkörper. Schulterpads, Nackenschutz, Stichwort.
Schulterpads gibt es auch hier in den Größen. Da wird aber zwischen den Schulterblättern ausgemessen, welche Größe ich wirklich brauche. Also das hat so ein bisschen was von Maßanfertigung, aber nur im ganz groben Sinne. Schulterpads unterscheiden sich insofern nach Position. Also ein Lineman der muss blocken, der kriegt die Arme selten über die Schultern hinaus. Ein Wide Receiver, der braucht viel Bewegungsfreiheit bei gleichzeitigem Schutz. Der muss einen Ball, wenn er über die Mitte läuft, über den Kopf fangen. Das heißt, der muss sich in so einem Shoulderpad ganz anders bewegen. Auch da gibt es inzwischen aufgrund der Technik deutliche Fortschritte. In den 80ern waren das noch Shoulderpads, die sahen riesig aus, also mit riesigen Schulterklappen. Das ist heute alles eher kleiner, beweglicher, weil die Sportler eben auch, ich muss da speziell an den DK Metcalf, an den Wide Receiver der Seattle Seahawks denken, das sind so Leute, die wiegen 110 Kilo, aber nicht so wie ich angefressen, sondern die nehmen an den 100 Meter Olympia-Ausscheidungen teil. Die bringen also eine fürchterliche Geschwindigkeit auf den Platz und wollen sich natürlich dann mit dieser Geschwindigkeit trotzdem bewegen können. Und deswegen gibt es da unterschiedliche Modelle. Das von Holger in der Frage angesprochene oder die angesprochene Verlängerung, das ist im Rücken ein sogenanntes Backplate. Das soll die Lendenwirbelsäule nochmal schützen, macht gerade bei balltragenden Positionen wie Wide Receiver, wie Running Back, wo sie in Anführungsstrichen auch mal von hinten kommen für einen Tackle, macht das Sinn. Das ist aber optional. Das wird hinten rangeschraubt und gibt es in verschiedenen Formen, in verschiedenen Größen. Jeder Hersteller macht da auch wieder in Sachen Optik so ein bisschen etwas, damit er eben auch wiedererkannt werden kann. Damit dann drüben zum Beispiel die Highschool-Kids sagen, Mensch, das ist das Shoulderpad, mit dem ich gerne spielen möchte.
Und was ist das, was zum Beispiel Leighton Vander Esch, der Linebacker der Cowboys, trägt? Das sieht so ein bisschen aus wie in der Formel 1.
Ja, teilweise, also gerade so ein Linebacker, der ja da in der Mitte den Lauf stoppen muss, die haben dann da hinten, das war in den 80ern noch viel populärer, da nannte man das eine Neckroll, also hinten eine Verstärkung oder wie so eine kleine Platte, damit der Kopf nicht nach hinten überstreckt, also wie so ein, um, ich sag mal, das Schleudertrauma zu vermeiden. Noch eine Besonderheit, das tragen insbesondere Quarterbacks, die tragen darunter noch einen Rippenschutz in Form von einer Weste oder so einem, wie so eine Art Gürtel, so eine Rip-Combo. Wenn man den Quarterback sich jetzt im Wurf vorstellt, meinetwegen, der ist Rechtshänder, der hat den Arm nach hinten zum Wurf gestreckt, dann ist natürlich rechts die ganze Rippenpartie, das ist die größtmögliche Trefferfläche und da schützen die sich schon mal mit einem zusätzlichen Schutz, mit so einer Rippenweste. Andere Positionen machen das eher weniger. Zum Beispiel ein Running Back, der will den Ball ja so dicht wie möglich am Körper haben. Da kann sowas schon mal hinderlich sein. Deswegen ist so eine Rippenweste eigentlich am typischsten beim Quarterback.
Und Arme? Also ist irgendwas vorgeschrieben, um die Arme zu schützen? Oder ist irgendwas verboten? Ich habe da jetzt Gronk
im
Kopf. Ich habe da jetzt Gronk im Kopf, der ja auch immer mit einer Schiene gespielt hat.
Ja, das sind dann wirklich sogenannte Braces. Die sind individuell angefertigt. Das geht meist darum, um da das Ellbogengelenk zu schützen oder ähnliches. Oder Ähnliches gibt es auch beim Shoulderpad, wenn die Schulterverletzung haben. Aber das sieht der Zuschauer meist nur in Form eines Riems. Das wird dann individuell durch die medizinische Abteilung angepasst. Diese angesprochenen Bändchen. Ja, also ich sag mal, der Hersteller freut sich natürlich ein Loch im Bauch, dass da diese Bändchen zu sehen ist, weil nach außen sieht man immer schön das Logo. Sei es jetzt Nike, sei es Under Armour. Positiv gesprochen, ja, das ist wie so eine Art Kompression, um den Bizeps, ich sag mal, gespannt zu halten, damit kein Schweiß den Arm runterläuft. Schweiß macht den Arm rutschig, das ist für balltragende Positionen wie einen Wide Receiver oder einen Running Back natürlich unschön, das wollen die vermeiden. Aber diese Bändchen haben in erster Linie einen optischen Hintergrund. Dann gibt es diese Sleeves heißen die gerechtlich. Das sind so, sind Ärmel, auch wieder schweißaufnehmend, haben so ein bisschen Kompressionswirkung. Das ist da der Hintergrund, aber auch wieder jede Menge Optik. Farblich sind all solche Sachen von der NFL genau vorgeschrieben. Also ich kann da jetzt nicht, wenn ich meinetwegen in Kansas City in Rot spiele, ich kann da nicht mit einem lila Armsleeve auflaufen. Da kriegen die Schluckbeschwerden. Und da gibt es auch jedes Mal am Spielfeldrand jemanden, der auf sowas achtet. Solche Verfehlungen werden da auch sofort angesprochen, müssen sofort abgestellt werden. Und wenn nicht, kann das für den betreffenden Spieler auch richtig teuer werden.
Es sei denn, es ist Breast Cancer Awareness Monat.
Wo genau, ganz viel das sind dann so ist, die oder? Von der Liga initiierten Geschichten. Breast Cancer Awareness, da spielen sie dann alle in der entsprechenden Farbe. Oder wenn es dieses Salute to Service, dieses Militärwochenende, hätte ich fast gesagt, diese Ehrung des Militärs gibt, dann spielen die in entsprechenden Klamotten. Aber auch das wird dann alles durch die Liga gestellt. Also das ist dann vorher, ich sag mal, begutachtet worden.
Gibt es noch irgendwas am Oberkörper, was erlaubt ist, was einige tragen, oder können wir zum Gemächt kommen?
Ganz wichtig, Handschuhe. Handschuhe sind auch wieder positionsabhängig. Ein Wide Receiver möchte möglichst viel Ballgefühl haben, deswegen sind das dünne Handschuhe. Die sind auf der Innenseite, die sehen aus, als wenn sie lackiert sind. So eine klebrige Geschichte, die helfen unglaublich beim Ballfangen. Also damit fange sogar ich einen Ball, was früher nur wirklich nicht meine Stärke war. So kommt es dann auch oft zu diesen spektakulären Catches. Wir alle kennen da diesen legendären Catch nach hinten, ausgestreckt, volle Körperstreckung von Plexigo Burress ein paar Jahre vorher. Da hilft so ein Handschuh. Andere Position, ein Running Back zum Beispiel, der trägt das auch, dass da auch die Grifffläche ein bisschen, ich nenne das mal, enhanced, verstärkt ist im Sinne von Grip, aber die Oberfläche ist dann schon eher gepolstert. Wenn man sich vorstellt, so ein Running Back hat den Ball vor der Brust, der läuft durch die Mitte, der kriegt im wahrsten Sinne des Wortes einiges auf die Finger. Deswegen sind solche Handschuhe oben schon mal gerne gepolstert, genauso wie bei einem Linebacker. Die wollen auf der einen Seite Grip haben, auf der anderen Seite aber an der Handoberfläche einen gewissen Schutz. Ganz anders sind die Handschuhe im Linienbereich. Die müssen zwar auch in Anführungsstrichen greifen, aber dürfen ja, Stichwort Holding, nicht so viel zugreifen. Die sind dann ganz anders geschützt, weil die natürlich gerade im Offensivbereich, wenn die da einen Runblock machen, das ist ja, als wenn sie dem Gegner auf Brustpanzer, und das ist Hartplastik, draufboxen. Dementsprechend sind das so die dicksten Handschuhe, die es so im Footballbereich gibt.
Genau, wir haben dich mal ja besucht, da hast du noch in so einem Football-Ausrüstungs-Ausstattungsladen gearbeitet, da hatte ich auch mal diese Handschuhe an, das ist schon krass, also so wie du eben meintest, Fangen war nicht so deine Stärke, ich hatte auch so das Gefühl, okay, mit den Handschuhen würde ich zumindest auch mal zugreifen.
Ja, also das ist etwas, was ich
so Wachs
neuen Spielern immer sage, Leute, lernt das Fangen erstmal mit den Händen. Der Handschuh hilft euch dabei, aber die grundsätzliche Technik muss man doch drauf haben. Also insofern will ich den NFL-Ballfängern da jetzt nicht die Fähigkeit des Ballfangs absprechen. Aber es hilft. Das ist wie Regenreifen in der Formel 1. Hilft auch, aber fahren muss man immer noch selber.
Kommen wir zum Penis. Wie wird der denn geschützt? Ich kenne es aus dem Eishockey. Da tragen die Spieler so Knobelbecher, nennt sich das. Wie ist das im Football?
Ja, das ist der Spitzname eines Equipment Managers, eines Zeugwarts im Football ist Jog Washer. Der von dir angesprochene Knobelbecher ist der Jog. Das ist tatsächlich das Einzige, was wir überhaupt nicht stellen. Das Ding ist optional, auch in der NFL. Aber wird, ich sag mal, von vielen verschmäht, selbst wenn es dann mal zum Glockenspiel kommt. Es schränkt ja so ein bisschen die Bewegungsfähigkeit im Schritt ein. Deswegen, das Ding ist optional, gab es früher deutlich mehr. Inzwischen, ich kenne kaum einen, der damit spielt, muss ich ehrlich gestehen. Okay. Also der ist erstaunlicherweise ziemlich ungeschützt.
Wandern wir ein bisschen weiter runter. Beine, Schienbeine, Knöchel, Tapes, wie sieht's da
das
aus?
Das ist in der Tat an den Beinen selber ist etwas vorgeschrieben. Das ist das sogenannte Seven-Piece. Das sind links und rechts Polster für die Hüfte. Hinten einer am Steißbein. Dann zwei relativ große auf den Oberschenkeln und zwei an den Knien. Erstaunlicherweise erst seit wenigen Jahren in der NFL vorgeschrieben. Davor war das eine freiwillige Geschichte. Inzwischen vorgeschrieben. Wir sehen das immer wieder, gerade bei Kickern. die Größe dieser Polster, gerade im Kniebereich, ist sehr variabel. Aber das ist ja zum Beispiel, anders als im College, auch etwas, was in der NFL vorgeschrieben ist. Diese Hose muss übers Knie gehen. Also in der NFL, deswegen tragen die auch alle diese langen Socken, darf keine nackte Haut unterhalb der Hüfte zu sehen sein. Ja, da sind die sehr empfindlich. Was gibt es noch bei der Hose zu beachten? Diese 7 Polster, von denen ich sprach, das waren früher Sachen, da hatte die Hose Innentaschen, da konnte man diese Sachen reinstecken. Das ist aber eine, ich sag mal, fürchterlich bewegliche Geschichte. Das verrutscht schon mal im Spiel und wenn etwas nicht an der Stelle sitzt, wo sie sitzen soll, macht es einen langsamer, beeinflusst den Bewegungsablauf. Deswegen gibt es das in Form einer, ich nenne es mal Tights. Da sind die Dinger zwischen eingenäht. Die zieht man als erstes an und dann kommt die eigentliche Spielhose erst darüber, damit das alles einen möglichst festen Sitz hat. Einige tragen dann darunter noch, wir kennen sie vom Laufen, diese Tights. Aber auch da, das kriegen wir eigentlich kaum mit, weil wie gesagt, nackte Haut soll da an den Beinen nicht zu sehen sein und die Socken müssen drüber getragen werden. Auch da ähnlich wie bei den vorhin angesprochenen Armsleeves, so ein bisschen Kompression, um die Muskelspannung aufrecht zu erhalten. Also ganz ähnlicher Effekt, wirklich wie eine Lauftights. Oder eben, wenn du im November in Green Bay spielst, einfach um dich warm zu halten. Die Dinger gibt es auch leicht gefüttert. Das auf dem Platz ist zwar gut, du bist in Bewegung, aber wir wissen ja nur alle, zwischen den Downs oder wenn die Defense auf dem Platz ist als Offense-Spieler oder umgekehrt, damit die nicht komplett auskühlen. Und da gilt dann das Zwiebelprinzip, so eine Schicht nach der anderen. Aber da das Hauptaugenmerk, dass das Ding dünn ist, die Leute wollen sich bewegen. Angesprochener Metcalf von den Seahawks, das sind ja wirklich Top-Athleten. Also selbst so ein Offense-Lineman, so ein Defense-Lineman, der da über 100 Kilo auf den Platz bringt, die sind ja unglaublich beweglich. Und das sind einstudierte Bewegungsabläufe und das darf durchs Equipment nicht behindert werden. Insofern ist Equipment eben auch immer eine ganz wichtige Geschichte in Sachen Beweglichkeit neben dem Schutz.
Wie sieht das aus mit Schuhen? Gibt es da Vorschriften? Also ganz viele Schuhe, beobachte ich, sind so Art Stiefel mit Noppen auch unten. Gibt es da eine Maximallänge?
Dadurch, dass sie inzwischen fast alle auf Kunstrasen spielen sie in erster Linie mit Schuhen, mit Molded Cleats, wie sie das nennen, mit festen Stollen. Also nichts, was du rausschrauben kannst, was auf der anderen Seite natürlich insofern Sinn macht. In vergangenen Zeiten, das alte Candlestick-Stadion in San Francisco, wenn da die in der Bucht Flut war, dann drückte das Grundwasser schon mal auf den Platz und dann haben die für das Spiel sich längere Stollen reingedreht, aber inzwischen, Nike, Under Armour, wie sie alle heißen, die stellen diese Schuhe nach wie vor her, aber verbreiteter sind die mit den nicht austauschbaren Cleats. Was du eben ansprachst, unterschiedliche Höhe, auch hier wieder, ja ich sag mal, über den Daumen hat das was mit dem Gewicht zu tun und mit der Position. Also so ein Lineman, hier stehe ich, hier bin ich will nicht bewegt werden, der braucht einen festen Stand, der spielt mit einem höheren Schuh. Wobei es da auch Unterschiede gibt in der, und jetzt bitte nicht lachen, das ist wirklich so, in der Beweglichkeit der Sohle. Also einen Rush End, der da ganz schnell um die Ecke will, um sich beim Quarterback vorzustellen, der braucht einen anderen Schuh als der Center und seine beiden Nachbarn, die Guards, die vielleicht mal pullen, aber in der Regel ja eher, ich sag mal, kurze, kleine Schritte machen und da nicht quer beim Platz ackern. Die haben dann in der von der Beschaffenheit einen festeren Schuh als so ein End. Wide Receiver, Running Backs, die tragen dann so einen halbhohen oder einen ganz flachen Schuh. Ist beim Football natürlich immer so eine Geschichte, die werden ja in der Regel getaped. Man muss ja darauf achten, wenn es da durch einen Tackle zu einer unfreiwilligen Richtungsänderung kommt, dass man gerade da im Beinbereich, im Knöchelbereich nicht unfreiwillig umknickt. Und deshalb ist das immer so ein Aspekt, immer grundsätzlich, was man im Football abwägen muss, Schutz gegenüber Beweglichkeit.
Tape, genau, das wird ja
Unterschied stationär.
Entschuldige, ich habe noch kurz mal eine Frage zum Tape. Das wird ja gefühlt inflationär benutzt, ganz viel Getape. Ist das irgendwie reguliert oder kann man als Spieler so viel Tape benutzen, wie man will?
Du kannst dich sozusagen zur Mumie machen, wenn du meinst, das hilft dir. Wie gesagt, das geht dann oftmals auch auf zulasten der Beweglichkeit. Aber auf der anderen Seite, da sind natürlich Leute, die einen tapen, die wissen, was sie tun. Und da kannst du mit so einem Tape natürlich auch eine ganze Menge erreichen in Sachen Stabilisierung. Wenn du da so ein bisschen, was weiß ich, du hast im Training da einen draufgekriegt, hast in Anführungsstrichen einen blauen Fleck. Und so einer als Amateursportler würde sich dann vielleicht überlegen, ob er am Wochenende auf den Platz geht. Die Frage stellen die sich hier gar nicht. Und da kann die medizinische Abteilung mit so einem Tape natürlich schon viel mehr machen. Aber das ist nicht reguliert, nur in der Farbe wieder. Stichwort Schuhe nochmal. Sehen aus wie Fußballschuhe, sind aber keine Fußballschuhe. Es fängt damit an, dass die einen sogenannten Toe-Cleat haben. Also wie der Name sagt, mehr oder weniger im Bereich des großen Cs haben die ein Stollen mehr. Footballer kommt immer aus einer Ruheposition oder muss sich beim Blocken, beim Tackeln abdrücken. Damit die einen besseren Stand haben, haben die da vorne eine andere Anordnung der Stollen. Das wäre beim Fußball hinderlich. Footballschuhe werden immer dünner, immer leichter, sind aber in der Struktur immer noch fester als Fußballschuhe. Stichwort Ballbehandlung, das trifft beim American Football nur auf den Kicker zu, weshalb die oft auch in Fußballschuhen spielen, also als einziger. Alle anderen haben da wirklich spezielle Footballmodelle an.
Was mich jedes Mal wundert in der NFL ist der Stichwort Körperschmuck. Also wir kennen es aus der Fußball-Bundesliga, da sind Ketten etc. nicht erlaubt. Ich kenne es auch selbst noch, als ich Fußball gespielt habe, hat der Schiedsrichter immer geguckt, ob jemand eine Kette trägt. Das scheint in der NFL ja nicht unterbunden zu sein. Wir erinnern uns an eine Auseinandersetzung, in der Aqib Talib von den Broncos damals involviert war, wo ihm die Kette abgerissen wurde. Warum ist das nicht verboten? Weil das ist ja schon gefährlich, wenn an einer Goldkette gezogen wird als Beispiel.
Ja, bin ich ganz bei dir. Nachvollziehen kann ich es nicht. Man muss das bei dem sogenannten Uniform-Inspektor, das ist der, der darauf achtet, sind die Socken hochgezogen, trägt er die richtige Farbe. Die NFL wird von Nike ausgerüstet. Es gibt aber im Bereich Schuhe, Handschuhe, kannst du individuelle Verträge haben, wie beim Fußball, was weiß ich, Patrick Mahomes spielt, meines Wissens in Adidas. Das ist ein persönlicher Vertrag, obwohl die Liga von Nike ausgestattet wird. Und besagter Uniforminspektor achtet auf all solche Dinge und da musst du mit deinem Schmuck dich vorher vorstellen und sagen, pass mal auf, ich trage hier einen Ohrring, hier trage ich die Kette. Aus Verletzungsgesichtspunkten kann ich es überhaupt nicht nachvollziehen, aber was ich eingangs sagte, look good, feel good, play good, das ist wahrscheinlich so eine Art Agreement, so nach dem Motto, Mensch, also ansonsten in Sachen Uniform ist ja hier wirklich sehr, sehr viel reglementiert. Ihr habt da wenig Möglichkeit, eure Persönlichkeit auszudrücken, was aufgrund der ganzen Schützerpads etc. nun sowieso schwer ist. Insofern nehme ich mal an, ist das ein Eingeständnis den Spielern gegenüber.
American Football, eine Kollisionssportart mit sehr viel Ausstattung, sehr viel vorgeschriebenen Zeug. Sag doch mal aus deiner Erfahrung, Andreas, A, wie lange braucht ein Footballspieler im Durchschnitt, um sich startklar zu machen fürs Spiel? Also wie lange dauert das? Und hast du so eine ungefähre Kiloanzahl? Also wie viel Kilo wiegt allein die Ausrüstung, die so ein American Football-Spieler am Körper trägt?
Man muss zum einen sagen, man darf, auf den ersten Blick sieht das, was wir bei der NFL sehen, genauso das aus wie das, was wir hier als Footballer im Laden kaufen können. Stimmt grundsätzlich, aber in der NFL ist inzwischen alles nicht nur individualisiert, sondern regelrecht maßgeschneidert. Also ein Helm, da wird der Kopf vorher mit einem, wie so eine Art iPad 3D-mäßig vermessen. Das Innenleben des Helms wird dann mit einem 3D-Drucker genau deiner Kopfform und auch deiner Position entsprechend angepasst. Ein Linebacker will einen dickeren Polster haben, aufgrund der höheren Kontaktzahlen, nenne ich es mal, als ein Wide Receiver. So geht das weiter bei den Schuhen, bei den Shoulder Pads. Ich war mal im Equipment Room der Chicago Bears, da erzählte mir der Equipment Manager, du, ich habe hier einen Wide Receiver, der hat einen Schuhvertrag mit Nike. der liebt enge Schuhe. Der trägt zu jedem Spiel ein paar neue Schuhe, weil danach sind sie in Anführungsstrichen ausgelatscht, was natürlich völliger Quatsch ist. Aber gut, das ist dann vielleicht auch eine psychologische Geschichte. Gewicht. So ein Helm, der wiegt so zwischen 4 und 6 amerikanische Pfund, also knapp 3 Kilo. Schulterpad, je nach Position, bist du auch so mit 1, 2 Kilo dabei. Also unterm Strich würde ich mal, ja, du kommst so auf 5 bis 6 Kilo, kommst du. Wie gesagt, immer der Konflikt in Anführungsstrichen, Schutz vor Beweglichkeit, gerade im Bereich Schulterpads, die sind inzwischen deutlich kleiner geworden, haben aber eben aufgrund der Materialien, die Außenhülle ist ja eine Hartplastik und dann darunter sind verschiedene Kunststoffvarianten und da gibt es inzwischen auch Kunststoffgeschichten. Ihr habt vielleicht mal im Fernsehen gesehen, da ist dann auf so einem Schulterpad ein großes X drauf. Das ist eine Firma, die verwendet ein Polster, das kommt tatsächlich aus der Raumfahrttechnik. Und da gibt es eine wunderbare Demonstration, wenn du normale Gummimatte nimmst und so eine Kugellagerkugel aus 10 cm Höhe drauf fallen lässt. Die springt einmal auf die Matte und wird wieder rauskatapultiert. Und bei diesem Material bleibt die Kugel drauf liegen. Das heißt, die nimmt diesen Kontakt, die nimmt diesen Impact ganz anders auf. Und natürlich merkst du es am Körper immer noch, aber da wird eine ganze Menge abgefedert. Und das hat zusätzlich den Vorteil, dass es gewichtsreduzierend ist. Du trägst weniger im wahrsten Sinne des Wortes. Da hat sich auch bei Jersey und bei Hosen in den letzten Jahren sehr viel getan. Wir kennen das alle, wenn Klamotten nass sind, dann sind sie schwer. Ich kann mich, weil sie nicht mehr so richtig über den Körper rutschen, kann mich schlechter bewegen. Deswegen haben so Firmen wie Nike oder Under Armour ihre eigenen Technologien da vorgestellt. Der eine nennt das dann Heat Gear, der andere nennt das Dry Fit, also atmungsaktive Klamotte, die viel weniger Feuchtigkeit aufnehmen. Natürlich ist so ein Hemd nach dem Spiel immer noch relativ nass, aber es ist was ganz anderes als meinetwegen noch in den 80ern, wo du mit einem Baumwoll-T-Shirt drunter gespielt hast. Und das ist dann kontraproduktiv.
Das, was du gerade erzählst, da kommt mir Vita Vey in den Kopf. Das war, glaube ich, letzte Saison, wo irgendein Spieler der Buccaneers ein Interview gehalten hat und im Hintergrund war dieser Koloss von Mensch und er brauchte Hilfe, um aus seinem Trikot zu kommen, weil es offenbar auch angefeuchtet war. Deswegen nochmal die Frage, also wie lange dauert das, dass ein durchschnittlicher NFL-Spieler sich komplett anzieht? Also wie viel Minuten, wie viele Stunden vorm Warmmachen fangen die an, sich anzukleiden? Können die das alle alleine? Oder wie sieht das aus? Also wenn es, sagen wir mal, 55 Spieler machen sich startklar, wie viel Equipment Manager, wie viel Taper braucht es da, damit die Spieler dann alle rechtzeitig zum Warmmachen auch gut ausgestattet startklar sind?
Wieso habe ich den Eindruck, dass du schon mal im NFL-Locker-Room warst, bevor es losging? Weil maßgeschneiderte Frage und an die Zuhörer, wir haben uns vorher darüber nicht abgestimmt. Du hast völlig recht, die kommen teilweise, weil es wirklich so eng ist, dass das Jersey, kommen die nicht alleine rein in ihr Schulterpad. Das liegt auch daran, dass gerade im Linienbereich auf dem Schulterpad so eine Art zweiseitiges Klebeband, so eine Art Klettverschluss drauf ist. Das heißt, der Equipment Manager poolt da vorher das Jersey wirklich drauf, dass da irgendwo eine Falte ist. Und dann ist das Ganze auch mit diesem Pad so zusammengedrückt, dass du im Prinzip zwei Leute brauchst, die den armen Kerl da reinkriegen. Auch bei Wide Receivers, bei Passverteidigern, Defensive Backs, die tragen dann kleine Pads, die kommen da alleine kaum rein, kaum raus. Das ist zum Beispiel drüben in Missouri einer der Punkte, wo ich vorm Spiel am meisten mithelfe. Danach kann ich immer schon mal duschen, wenn du da, was weiß ich, 10, 20 Mann in die Klamotte geholfen hast. Alles andere kriegen die relativ schnell an. Also die lassen sich dabei ja auch Zeit. Der eine zieht immer erst den rechten Socken an, dann den linken oder trägt darunter seinen Glücksstrumpf oder seinen Glücksschlüppi oder was weiß ich. Also ich sag mal, schaffen kannst du das in 20 Minuten. Die meisten ziehen das so über eine Dreiviertelstunde, hören dabei ihre Musik, fokussieren sich dann auch vom Kopf her auf das Spiel. Aber nicht alles, gerade Schulter, Polster, Shoulder Pads kannst du alleine anziehen.
Andreas, das war sehr, sehr, sehr interessant. Ich glaube, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch 2 oder 3 Stunden darüber weiterreden. Ich habe auf jeden Fall schon eine Menge gelernt. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Und an dieser Stelle nochmal die Empfehlung, wenn euch dieses Thema interessiert, das ist Andreas' Thema, dann hört seinen Podcast oder folgt ihm auf den sozialen Medien. Sag doch noch einmal deinen Twitter-Handle und deinen Instagram-Handle, wo man so ein bisschen Einblick bekommt.
Wash like a champion. Und der Twitter-Handle ist JogwasherPod, Abkürzung für Podcast, oder A-Headergott. Das bin ich dann persönlich. Das eine geht mit dem anderen oftmals einher.
Sehr gut. Genau. Du nimmst uns mit ab Ende August nach Missouri zu den Tigers. Da sind wir dann dank dir auch vielleicht das ein oder andere Mal im Lockerroom. Und vielleicht könnt ihr jetzt zum Start der neuen NFL-Saison die Ausrüstung der NFL-Spieler nochmal mit ganz anderen Augen sehen, weil ihr jetzt quasi Insider-Informationen habt. Hast du, letzte Frage, früher mit Knubbelbecher gespielt?
Anfangs, ja. Aber dann aus besagten Gründen, ich habe damals Running Back gespielt und natürlich sind wir alle in unserer Erinnerung zukünftiger Hall of Famer gewesen und es hat mich in meiner Geschwindigkeit, die in einem Rückblick betrachtet eher der einer Düne gleichte, behindert. Aber ich habe es dann auch mal dafür bezahlt. Also insofern, man muss da wirklich abwägen.
Gut, ich frage jetzt lieber nicht weiter nach. Macht es am besten wie Holger, wenn ihr einen Vorschlag habt für den NFL-Boulevard oder eine Frage oder noch mehr Informationen zu einem speziellen Thema habt, dann schreibt uns gern eine E-Mail at redaktion@footballerei.de oder schreibt mich über Twitter oder über Instagram an @kutsche_22 und dann versuchen wir das in den kommenden Wochen umzusetzen. Andreas, vielen, vielen Dank für deine Expertise und vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, ich habe zu danken, dass ich bei euch zu Gast sein durfte. Das ist ja für mich immer noch die Footballerei der Goldstandard, was da inhaltmäßig, was ihr unter der Woche an Content rausballert. Also ich sehe das ja nur mit meinem kleinen Podcast. Hut ab.
Vielen Dank. Du kannst dir jetzt ein Getränk nehmen. Geht auf mich. Geht auf meinen Deckel. Tschüss, Andreas. Das Wichtigste an euch, wisst ihr ja, bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.
Moin, moin.
Rest one, Aaron Hernandez.
Here comes Roger Goodell.
That was disgusting.
Colin Kaepernick refusing to stand.
OBJ! OBJ!